Beständigkeit. Beständigkeit, ein kleines Wort, aber mit einer sehr, sehr großen Aussagekraft und hoher Bedeutung für unseren Lebenswandel, aber auch für unsere Heilsnotwendigkeit. Beständigkeit hat den Charakter von Haltbarkeit, Stabilität und Entschlossenheit, Widerstandsfähigkeit, Regelmäßigkeit, Bereitschaft oder ständig bereit zu sein. Und der Gegensatz zu Beständigkeit ist klar, ist Unbeständigkeit und bedeutet hingegen launenhaft, haltlos, instabil, wankelmütig, unstetig, sprunghaft oder wechselhaft, unzuverlässig und nachlässig. Von allem, was wir jetzt gehört haben, spricht auch die Bibel darüber. Das würde bedeuten, dass eine fehlende Konstanz in unserem Leben fehlen würde, was wiederum eine schlechte Auswirkung für unsere Heilsnotwendigkeit haben würde oder könnte. Nun, wir alle sollten mittlerweile verstanden haben, dass das Kommen Jesu Christi sehr, sehr nah herbeigekommen ist. Auch wenn manche noch denken, ja, mein Herr kommt noch lange nicht und das dauert ja alles noch, da muss noch so viel passieren. Von daher ist es von äußerster Wichtigkeit zu verstehen, wie bedeutend dieses Wort Beständigkeit in unserem Leben Einklang finden muss. Beständigkeit muss sich in unserem Leben regelrecht manifestieren. Es ist völlig unbedeutend, um welche Situation sich die Beständigkeit dreht. Es kann der Job sein, es kann der Glaube sein, unsere Hoffnung. Es kann so viel haben. Wichtig ist, dass sich Gott auf unsere Beständigkeit verlassen kann. In allem unseren Tun. Wenn wir beispielsweise die wahre Kirche Gottes verlassen würden, aus welchen Beweggründen auch immer, und meinen, einfach in eine andere Organisation gehen zu können, dann haben wir den Sinn Gottes an uns vorbeiziehen lassen und nicht verstanden, was Gott eigentlich von uns oder von Ihnen persönlich erwartet. Zunächst muss man verstehen, dass Gott und Jesus Christus uns hier in die Kirche hineingeführt hat. Nicht wir haben die Kirche gefunden, wie es vielleicht manche denken, sondern Gott hat uns aus der Welt herausgerufen und genau hier hineingesetzt. Es liegt auch keine Selbstverständlichkeit vor, dass wir hier im Leib Christi leben dürfen, dass wir Gottes Weg gehen dürfen oder gar, dass er uns etwas schuldig gewesen wäre. Schauen wir an, was Christus uns sagt in Johannes 14. Johannes 14 und gehen wir zu lesen Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber es gibt auch noch eine andere Aussage in Kapitel 6. Johannes 6, das ist auch wichtig zu verstehen, Vers 44, er sagt auch: Es kann aber auch niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Das ist der Grund, warum wir Eingang zur Kirche gefunden haben, den Leib Christi. Wenn wir also glauben, Gott oder Jesus Christus, muss hier ein Fehler unterlaufen sein, dann haben wir ein falsches Verständnis und befinden uns in einer fatalen Unbeständigkeit, die Gott nicht wohlgefällig ist. Und man darf nicht vergessen, sie geben Christus das Gefühl, er hätte einen Fehler gemacht und schlagen ihn damit vielleicht ins Gesicht damit. Denn dann sind wir behaftet von Unglauben und Unbeständigkeit. Gott kann Unbeständigkeit absolut nicht ausstehen. Wir lesen in Psalm 119 und den Vers 113, was David schrieb. Und aus der Luther 1984 geht hervor, aus Psalm 119, Vers 113: Ich hasse die Wankelmütigen. In der Hoffnung für alle sagt er: Ich kann solche Menschen nicht leiden, die einmal Ja und einmal Nein sagen. Und die Gute Nachricht Bibel sagt, ich hasse Menschen mit geteiltem Herzen. Die Einheitsübersetzung spricht von zwiespältige Menschen sind mir von Grund auf verhasst. Wir alle singen aus unseren Hymnen das Lied, ich hasse Unbeständigkeit. Und die Frage ist, tun wir das auch, was wir dann singen? Wenn wir zu Gott singen, müssen wir das, was wir singen, auch davon überzeugt sein. Von unserem Herzen heraus. Und nicht einfach nur runterplappern, nur weil es im Buch steht. Psalm 94, Vers 11. Gehen wir gemeinsam in Psalm 94 und lesen Vers 11. Aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Sie sind nur ein Hauch. Und die Luther 1912 sagt, aber der Herr weiß die Gedanken der Menschen, dass sie eitel sind. Salomo sagt, alles ist eitel, was auf der Welt geschieht. Wir lesen in Philipper 1 und Vers 6 über Gottes Beständigkeit in allem seinem Tun. Philipper 1 und Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, sagt Paulus, oder besser sogar voller Überzeugung, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Natürlich müssen wir auch dafür bereit sein. Nur dann kann uns auch Gott helfen. Aber die Gute Nachricht, Bibel sagt, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu diesem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Schauen wir 1. Korinther 1,8 an. 1. Korinther 1 und Vers 8. Der wird euch auch fest erhalten, bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wie gesagt, wenn wir beständig darin bleiben. Gott ist in allem, was er tut, beständig und nicht wankelmütig wie eine Fahne im Wind, die sich immer so umhertreiben lässt. Jakobus sagt, wie die Meereswoge, die sich immer umhertreiben lässt. Gehen wir hin zu Philipper, Kapitel 2. Und lesen wir die Verse 13 bis 14. Denn Gott ist's, also nicht wir selbst, Gott ist, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Vers 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 8, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Egal, was er tut, er ist unbeständig. Schauen wir auch Psalm 138 an. Psalm 138 und Vers 8. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Er, der Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Die Hoffnung für alle übersetzt es folgendermaßen. Ja, Herr, du bist auch in Zukunft für mich da. Deine Gnade hört niemals auf. Was du angefangen hast, das führe zu einem guten Ende. Wenn Gott etwas angefangen hat, wird er es auch zu Ende führen. Was Gott zum Beispiel was Gott an seinem 6000-Jahres-Plan oder für seinen 6000-Jahres-Plan beschlossen hat, wird er auch ausführen. Komme, was da wolle. Gott ändert sich niemals in seinem Charakter. Schauen wir auch Hebräer 13 an. Hebräer 13 und lesen Vers 8. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Seine Charakterzüge werden sich nicht ändern. Er ist, wie er ist, und er wird auch so bleiben. Er ist unveränderlich. Jesaja 41, Vers 4. Es geht nicht um welche Aussagen, die Christus mal getroffen hatte und hat sie dann zurückgenommen. Um das geht es nicht. Es geht einfach um seinen Charakter, seine Charakterstärke, sein Wirken, sein Tun, seine Beschlüsse. Jesaja 41, Vers 4. Wer tut und macht das? Wer ruft die Geschlechter von Anfang her? Ich bin's, der Herr, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Unverändert. Es gibt Menschen, die mit viel Euphorie und Enthusiasmus ihren Weg gehen wollen, was immer es ist, und kurz vor dem Ziel wird abgebrochen. Das wäre natürlich schlecht, wenn sie hier in der Kirche etwas angefangen haben und würden dann kurz vor dem Ziel aufhören. Wäre schlecht. Gott ist voller Beständigkeit in allem, was er tut. Wir müssen das auch. Wir alle sollten daher verstanden haben, dass wenn Christus zurück ist, dass auch jeder seinen Lohn für seine Werke bei einem richtigen, beständigen Lebenswandel erhalten wird. Der eine wird groß sein und viel herrschen, und der andere etwas weniger. Und wenn man nicht aufpasst, erhält man sogar gar keinen Lohn, da man zu nichts zu gebrauchen ist. Dazu kommen wir auch später noch. Aber Gott kann mit Personen, die ständig wie eine Fahne sich im Wind hin und her bewegen, heute bin ich da, ich komme morgen, ich komme dann doch nicht oder will das nicht oder nicht. Er kann damit nichts anfangen. Wir müssen beständig sein. Und Gott muss das auch sehen an uns, dass er sich auf uns verlassen kann. Nicht nur, dass wir in der Kirche sind und den Sabbat halten, die Feste halten. Wir müssen beständig sein in allem, was wir tun. Wenn wir Gott beispielsweise um etwas bitten, weil wir uns möglicherweise unbedingt einen Traum erfüllen wollen, dann müssen wir auch dazu stehen, um was wir gebetet haben. Wenn es ernstlich ist, wird es Gott einem geben. Und wir lesen in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, beständig nach dem Reich Gottes, und dann wird er euch alles geben. Aber wenn wir es dann bekommen haben und es wieder dann ab von uns abfallen lassen, ja, weil wir denken, ja, es war ein Versehen, ne, ist doch nicht so, ja, mir gefällt was anderes besser, dann hat Gott keinen Gefallen daran. Nur wir selbst bringen uns dann zur eigenen Schande vor Gott. Wir haben damit gesündigt. Salomo spricht von der Warnung vor Unbedachtsamkeit oder anders gesagt von launenhaft, wankelmütig, unstetig, unzuverlässig, nachlässig. Schauen wir es uns an in Prediger 5. Prediger 5 und die Verse 1 bis 6. Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott, denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deiner Worte wenig sein. Denn wo viel Mühe ist, da kommen Träume, und wo viel Worte sind, da hört man den Toren. Wenn du Gott ein Gelübde oder ein Versprechen tust, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat kein Gefallen an dem Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe, wir sündigen damit, und sprich vor dem Boden Gottes nicht. Oh, es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott. Die Hoffnung für alle bringt es vielleicht ein bisschen klarer. Sie sagt in Vers 1, denk erst nach, bevor du betest. Sei nicht zu voreilig, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Also sei sparsam mit deinen Worten, denk darüber nach. Selah. Man sagt doch, wer zu geschäftig ist, träumt bald unruhig, und wer zu viel redet, sagt leicht etwas Dummes. Wenn du vor Gott ein Gelübde, ein Versprechen abgelegt hast, dann zögere nicht, es zu erfüllen. Menschen, die leichtfertige Versprechungen machen, gefallen Gott nicht. Darum tu, was du ihm geschworen hast. Vers 4, besser, du versprichst erst gar nichts, als dass du ein Versprechen nicht hältst. Leg kein unbedachtes Gelübde ab, sonst lädst du Schuld, das ist eine Sünde, Schuld auf dich. Hast du es doch getan, dann behaupte nicht vor dem Boden Gottes, ich habe es gar nicht so gemeint, war wohl doch ein Versehen. Oder willst du, dass Gott zornig wird und die Früchte deiner Arbeit vernichtet? Wer viel träumt, träumt manches Sinnlose. Und wer viel redet, sagt manches Unnütze. Du aber begegnest Gott mit Ehrfurcht. Schauen wir. Welche Nachlässigkeit, welche Überheblichkeit, welche Unbeständigkeit einen schnell treffen können. Schauen wir uns an, was Salomon sagt in Sprüche 18. Sprüche 18 und die Verse 9 bis 10. Na, bin ich doch am Vers schon vorbei. Wer lässig ist in seiner Arbeit, also nicht beständig, wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Der ist ein Bruder oder ein Freund des Teufels. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Bei Beständigkeit. Wenn wir ein Versprechen geben und es dann nicht einhalten wollen, dann ist es Unbeständigkeit vor Gott. Unerheblich, was es ist. Und wenn das innerhalb der Kirchenmitglieder passiert, dann ist es noch viel schlimmer. Und wir wissen, oder wir sollten wissen, was Christus uns gesagt hat. Wir gehen gemeinsam in Matthäus 25. Ich habe das schon einmal gelesen. Ich habe davon schon mal zwei Predigten darüber gegeben, über dieses Thema. Matthäus 25, Vers 40, und ich sage es immer wieder. Christus sagt, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, Schwestern, das habt ihr mir getan. Man kann das nicht einfach so wegtun und sagen, ja, war ein Versehen, ja, ist egal, ist so passiert, was es immer es ist. Wenn wir sündigen an unserem Bruder oder an den Geschwistern, wird das Gott nicht gefallen. 1. Korinther 8 und Vers 12, wir kommen mit der Sache noch ein bisschen näher. Wenn ihr, egal wer, wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern oder Schwestern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Alles, was wir einem unserer Geschwister antun, das tun wir Christus an. Und Christus wird kein Wohlgefallen daran haben. Wir müssen Rechenschaft irgendwann dafür ablegen. Und das ist nicht einfach so ein Fingerschnippen. Wenn wir das nicht verstehen wollen, muss man sich fragen, ob man überhaupt bereit ist für das Kommen Jesu Christi. Denn das ist kein Spiel, was wir hier treiben. Gehen wir zu einem Exempel. Christus gibt uns zwei Gleichnisse, in denen wir uns selbst prüfen können oder darüber nachdenken sollten, ob wir überhaupt bereit sind oder eben nicht. Matthäus 24, Matthäus 24, und jeder muss sich da selbst prüfen, jeder. Ich muss mich auch prüfen in meinem Tun. Wie es Herr Sperzen schon gesagt hat, wenn man zu fein ist, sich zu entschuldigen, dann ist das auch ein Problem. Matthäus 24, und wir beginnen mit Vers 29 und lesen bis 36. Sogleich aber nach der Bedrängnis, schauen wir, das Kommen Jesu Christi. Nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohns am Himmel. Das Zeichen lesen wir in Vers 27, das ist der Blitz, der ausgeht vom Osten, leuchtet bis zum Westen, das ist das Zeichen. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von den Enden, von einem Ende vom Himmel bis zum anderen. Also auf der ganzen Welt, auf dem ganzen Erdball. Vers 32. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis, wenn seine Zweige jetzt saftig werden und seine Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nah ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür steht. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er ist beständig in allem. Vor dem Tage aber, vor der Stunde, weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Der Vater allein wird die Zeit bestimmen. Aber was geschieht dann, wenn wir das alles sehen? Er gibt uns ein Gleichnis, Kapitel 25, Vers 1. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, wenn Christus kommt, die ihre Lampe nahmen und gingen hinaus, der Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht, sie waren unbeständig, sie waren nachlässig. Und 5 waren klug, sie haben in Beständigkeit gelebt und waren bereit. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen samt ihren Lampen, das Öl als Symbol des Heiligen Geistes, dass man bereit ist dafür. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, schauen wir auch hier, mein Herr kommt noch lange nicht, man weiß, er blieb lange aus, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und hoffentlich schläft von uns keiner ein, sondern bleibt wachend. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, ihm entgegen, da standen diese Jungfrauen auf, alle standen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Schauen wir, diese Jungfrauen waren noch nicht bereit, die hatten noch nicht genug Heiligen Geist und meinten, so, jetzt müssen wir noch schnell nochmal Gas geben und nochmal lernen, Beständigkeit zu beweisen. Dafür war es zu spät. Da antworten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft euch selbst. Geht mal schnell hin und lernt nochmal. Und als sie hineingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Die offene Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Was sagt Christus dann? Oh ja, komm mal rein. Er antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Sie können später in Kapitel 24, die Verse 14 bis 30, für sich lesen, von den anvertrauten Zentnern. Auch hier lässt uns Christus erkennen, was geschieht, wenn man unbeständig ist oder wenn man das ganze Interesse an Jesus Christus verliert. Gehen wir auch zu Lukas 12. Lukas 12, wir lesen die Verse 35 bis 38. Das ist auch eine sehr, sehr starke Aussage. Er sagt, Lukas 12, Vers 35, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt, in der zweiten oder in der dritten Nachtwache, und findet sie so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir glauben das nicht. Oh nee, da kommt ihr noch lange nicht. Haben wir noch so viel Zeit? Da muss noch so viel passieren. Petrus aber sprach: Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, das ist der Punkt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr seines Knechts kommen und an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu seiner Stunde oder zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen. Und wird ihm seinen Teil geben an den Ungläubigen oder bei den Ungläubigen. Vers 47, der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viele Schläge erleiden müssen. Schauen wir, wenn wir den Willen Jesus Christus und Gott den Vater kennen, und tun es nicht, wenn wir unbeständig darin leben, dann werden wir Fehlschläge erleiden. Sehr viele. Und das ist das, was die Jungfrauen, die Törichten, getan haben. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden. Also jeder bekommt einen Lohn. Wem aber viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Schauen wir auch, Psalm 51, Vers 12, haben wir vorhin gerade gelesen, aber wir lesen diese eine Stelle noch einmal. Psalm 51, Vers 12. David sagt, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Keinen unbeständigen oder auch nicht, oh, lass mich mal in Ruhe. Nein, gib mir einen neuen beständigen Geist. Und auch wir müssen in unseren Gebeten Gott um einen beständigen Geist bitten. Wir müssen uns immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Auch das wir als würdig erachtet werden können, wenn Christus zurückkommt. Ich möchte mal zum Abschluss ein paar Zeilen von Herrn Cale Mitchells letzten Artikel vorlesen. Dieser hieß, wissen Sie, wer Sie sind? Darin stand, wie oft machen wir uns bewusst, dass wir die Fähigkeit haben, die Wiederkunft Christi zu beschleunigen. Wir beten, oder zumindest wird uns gesagt, dass wir beten sollen, dein Reich komme, aber wie oft fließt das in unserem Leben ein. Und wie oft fließt es ein? Jeder muss das an sich selbst erkennen. Es wird uns gesagt, dass wir ohne Makel werden müssen. Das heißt, wir müssen im Kampf gegen die Sünde halten. Immer, wir müssen auch auf der Hut sein und nach ihr Ausschau halten. Wir müssen uns prüfen. Wir müssen gucken, wie wir uns verhalten, was wir tun. Ist nicht immer leicht, aber wenn wir uns nicht ständig mit Gottes Heiligen Geist anfüllen lassen und Fortschritte machen, dann laufen wir Gefahr, dass sich dieselbe Sünde, an deren Beseitigung wir hart gearbeitet haben, erneut einschleicht. Immer wieder das Alte, die alte Leier. In jedem von uns liegt die Möglichkeit, etwas zu verwirklichen, das größer ist als wir selbst. Aber wir dürfen keineswegs unser Augenmerk für die Tatsache verlieren, dass jeder von uns ein integraler Bestandteil ist. Sie sind nicht hier im Versehen hier reingekommen, haben auch nicht selbst die Kirche gefunden. Sie sind ein integraler Bestandteil durch Gott mit der Verantwortung, seinen Anteil an der umfassenden Vollendung der Aufgabe von Gottes Kirche beizutragen. Um das geht es. Er schreibt, es kommt auf Hingabe, darum haben wir auch eine Kurzpredigt bekommen von Herrn Rosek, es kommt auf Hingabe und Entschlossenheit an, die Beständigkeit. Wie bereit sind wir uns wirklich in allen Dingen vom Geist Christi leiten und führen lassen? Wie bereit sind wir, uns führen zu lassen? Schauen wir in 2. Petrus, unsere letzte Stelle. 2. Petrus, Kapitel 3. Und lesen wir die Verse 10 bis 14. Es wird aber des Herrn Tag kommen, wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf stehen, werden ihr Urteil finden. Man muss sich das vorstellen. Wenn alle Werke, die die Menschen gemacht haben, Häuser gebaut, Elektrizitätswerke, Autos geschaffen, alles was da ist, das wird zerschmelzen. So wie ein Sandkorn zerschmelzen kann, wird zu Glas. Vers 11. Wenn man das alles so, wenn das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, das heißt, dass wir es beschleunigt, dass ihr es beschleunigt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Untadelig. Wir alle müssen mit Hingabe und Entschlossenheit auf Gottes Weg wandeln. Denn damit werden wir in Beständigkeit Gott wohlgefällig leben. Er wird Freude an uns haben. Er wird uns aufnehmen, wenn Christus kommt und in das Reich Gottes hineinführen. Und jeder wird seinen Lohn dafür bekommen. Jeder. Seien wir wachsam und behaupten nicht, unser Herr kommt noch lange nicht, sondern seien wir bestrebt, jeden Tag dafür und beständig in unserem Tun.